Für mich ist klar, in 2026 wird es ganz brutal knallen. Und da muss ich sagen, da kann man vom Trump halten, was man will. Aber eines hat er erkannt. Hier ist nicht mehr Laber, 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 nichts machen, wie bei uns, sondern jetzt oder der Weltmachtstatus der Amerikaner ist gone. Der Kaufkraftverlust, der Dollar ist immer weniger wert.
Wie siehst du, wir waren ja letztens auch mal Abendessen, da hast du was gesagt, in den nächsten ein, zwei Jahren, da wird einiges passieren, auch in Europa. Wie siehst du so diese Zukunft über die nächsten ein, zwei Jahre? Wie schätzt du die ein? Was passiert, auf was stellst du dich persönlich ein?
Also ich stelle mich auf sehr starke Volatilität an den Aktienmärkten ein, aber nicht nur in Europa, sondern weltweit. Also damit meine ich auch amerikanische Tech-Konzerne. Ganz simpel. Wenn wir uns anschauen, dass obwohl wir massive ökonomische Probleme haben, auch gesellschaftliche Probleme im gesamten Wertewesten, ja, da nehme ich die Amerikaner mal mit rein, gleichzeitig steht der Bitcoin nahe dem Allzeithoch, stehen die Aktienmärkte, S&P 500, Nasdaq. Aber wenn du einen näheren Blick drauf wirfst, ähnlich beim Kryptomarkt, dann ist es BTC und ETH noch. Der Rest ist so runter. Also die zigtausende Altcoins. Schauen wir uns die Aktienmärkte an, dann sehen wir, die hohen Bewertungen sind ausschließlich auf die Mag 7, also die Magnificent 7, starke KI-Tech geprägte Konzerne. Und davon gibt es auch viele und nur eine Handvoll. Also quasi eine Hand und zwei Finger. Ja? Die sieben Konzerne plus ein paar kleinere, die stark performen. Der Rest performt nicht. Der Rest ist tief im Minus. Das heißt, wenn du das charttechnisch betrachtest, werden die Märkte aktuell nur noch von ganz wenigen sehr großen Playern getragen, die wiederum die wundersame Geldvermehrung machen. Gerade ich habe da erst ein Analysevideo dazu gemacht, zu Microsoft, Facebook, AMD und Nvidia, wie sie sich gegenseitig die Aufträge, und Oracle dazu noch, wie sie sich gegenseitig die Aufträge zuschustern, Umsätze. Das ist ja quasi, ich will nicht sagen, dass es Fake ist. Es ist nicht Fake. Fake ist etwas, wenn es quasi nur den Anschein ergibt. Der eine Konzern gibt dem anderen Konzern einen Kredit von 100 Milliarden. Der Konzern kauft dann wiederum von diesem Konzern. Es findet ja schon in der Realität statt, aber es ist nicht gedeckt von einem echten Markt und echter Nachfrage. Noch haben wir Nachfrage, aber diese könnte durch den Konsumentenwillen der Amerikaner auch stark nachlassen, wenn wir uns die Gesamtverschuldung und die Kreditkartenverschuldung, ganz interessant, Kreditkartenverschuldung des US-amerikanischen Haushalte anschauen, dann ist die auf einem All-Time-High. Die meisten normalen Unter- und Mittelschichtsamerikaner gleichen ihre Schulden aus mit unterschiedlichen Kreditkarten, ja. Bei über 20% Zinsen, die sie jetzt gerade haben, was Kreditkartenschulden angeht. Das ist eine dramatische Situation, die aber halt maskiert wird, weil der Trump sich hinstellt und sagt, die Zölle, wir sind so reich hier, we're gonna win, you're gonna get sick and tired of winning. Ja? Und gleichzeitig könnte ein Gerichtsbeschluss kommen, der die Zölle rückgängig macht. Ich glaube nicht, dass das wahrscheinlich ist, weil dann sind die Amerikaner das ist der Super-GAU, ja, also da werden die auch Einfluss auf die Richter nehmen. Aber du siehst, es knarzt ganz gewaltig im Gebälk. Die Repo-Zinsen, also Übernachtzinsen bei Banken, die Fed musste letzten Freitag eingreifen mit insgesamt 124 Milliarden US-Dollar. Das heißt, die Liquidität im Bankengeschäft, im Interbankengeschäft ist aktuell sehr dünn. Das kann sich noch weitertragen. Wir haben einen Hype. Niemand weiß, wie weit eine Blase steigt oder wie weit sie sich aufbläst, bevor sie platzt. Das kann theoretisch noch, ich weiß nicht, 3, 4, 6, 8 Monate gehen. Absolute, ähnlich bei der Dotcom-Bubble. Dort waren ja die letzten 6 Monate, hatte sich der Nasdaq damals nochmal verdoppelt. Ja?
Okay.
Who knows? Aber für mich ist klar, in 2026 wird es ganz brutal knallen. Das ist auf der einen Seite beängstigen, wenn du willst, auf der anderen Seite auch eine Chance, denn wenn du die nutzt, wenn die Bewertungen dann wieder normal werden, weil ein paar Kurse mal ganz brutal einkrachen, dann kannst du das natürlich auch immer investitionstechnisch für dich nutzen.
Also das heißt, du bist effektiv in in deiner Analyse so weit, dass du sagst, wir haben eine massive Übertreibung im Markt, ja, eben mit diesem Magnificent Seven, ja, amerikanischer Markt sowieso. Ich meine, das ist immer das Beste, wenn du hörst, ja, ich investiere hier in den MSCI World, oder? Da hast du ja mittlerweile 70% amerikanische plus minus gerundet
Aktien. Und von diesen 70% sind ist es ja nicht der gesamte Basket, sondern genau, nur die großen. Ja?
Richtig.
Daran siehst du Weltmacht USA. Was machen die? Die haben auch Einfluss genommen auf den MSCI World. Du denkst, es ist der Welt-ETF. Ja klar, wenn du quasi sagst, okay, da ist ein bisschen Indien drin, ein bisschen China drin, da ist ein ganz klein wenig Deutschland und Europa drin und da ist so viel Amerika und von den Amerikanern ist wiederum ein massiver Tech- und jetzt KI-Fokus der Konzerne, die aktuell schon als massiv überbewertet
gelten. Ich meine, das ist schon geisteskrank, wenn du siehst, wie die bauen in den USA. Ich meine, dann siehst du die Rechenzentren, die die bauen, vor einem Jahr stand da gar nichts, war irgendwie eine Hühnerwiese und jetzt steht da irgendwie eine, weiß ich was für eine Factory, wo die Rechenzentren hinstellen. Ja. Das ist ja schon übelst heftig, wie die Amerikaner unterwegs sind.
Absolut.
Aber wir sind ja komplett abhängig mittlerweile eigentlich nur vom amerikanischen Markt schlussendlich.
Das waren mal wir. Also wir waren mal die Vorreiter. Lang, lang ist es her in der dunklen Zeit. Jetzt, wo wir im besten Deutschland aller Zeiten leben, da können wir froh sein, wenn mal irgendein Konzern wie Tesla beispielsweise in Berlin unter massivem Protest und Anschlägen der Linken sagt, wir bauen hier noch was, wir schaffen hier noch Arbeitsplätze. Ja? Die werden ja eigentlich verjagt. Und es geht auch nicht mehr, weil wir mit die höchsten Energiekosten der Welt haben. Also eine energieintensive Gesellschaft und Industrie, Old Economy, schwere Maschinen, viel Strom, hat gleichzeitig die höchsten Energiekosten der Welt oder mit die höchsten Energiekosten der Welt. Das ist wie Öl und Wasser, es verbindet sich nicht. Also da ist sowieso vorbei. Das Problem hat ein bisschen die Schweiz auch. Ne? Schweiz ist kein Billiglohnland, ist nicht bekannt dafür, in irgendwas günstig zu sein. Die Schweiz hat natürlich einen anderen Vorteil. Die Schweiz ist schon noch in gewisser Weise ein Tech-Hub. Ich meine, schau dir mal an hier im Kanton Zug und so. Wenn ich da immer wieder an den Gebäuden dran vorbeifahre, Ethereum Foundation, Glassnode und so weiter, sind einige da. Ja. Da geht es eben wiederum über den Steuerfaktor. Ja. Also Steuern auch. Ja. Und die Steuerung dadurch ist positiv gewesen, dass sich viele tech-lastige und kryptolastige Unternehmen auch in der Schweiz angesiedelt haben. Ich hoffe, die behalten das so bei und erkennen das auch, wie wichtig das ist. Denn du siehst ja, wie die Amerikaner, wie stark sie, also die US, die aktuelle Trump-Regierung, auf Krypto setzt, auf Stablecoins setzt, jetzt massiv Stablecoins reinbringen. Was die Rechenzentrum-Thematik angeht, das ist ein Race, das wir jetzt haben, weil die Chinesen sind eigentlich voran. Ja? Die Chinesen haben ja nochmal ganz andere Möglichkeiten. In China entscheidet die kommunistische Partei, das wird jetzt hingebaut, dann ist nicht wie in, sage ich jetzt mal, in westlichen Demokratien, lasst uns die nächsten 6 Jahre darüber abstimmen, ob wir jetzt diese Brücke bauen oder nicht und dann fangen wir mal ganz langsam an, sondern in China heißt es bauen und dann wird das 24 Stunden am Tag gebaut und nachts fliegt ein Helikopter mit Scheinwerfern und beleuchtet die Baustelle und die arbeiten dort weiter. Ja, da wird einfach machen, während wir noch Jahre labern, nachdem die es bereits fertiggestellt haben. Und die Amerikaner nehmen diesen Wettbewerb an. Die Amerikaner wissen, als bisherige Weltmacht, die Chinesen kommen. Möglicherweise sind die Chinesen auch nicht mehr aufzuhalten. Da gibt es unterschiedliche Meinungen darüber, ob die den Amerikanern den Schneid schon abkaufen. Aber deswegen sind die Amerikaner, und da muss ich sagen, da kann man von Trump halten, was man will. Auch ich sehe einige Dinge kritisch bei ihm, gar keine Frage. Aber eines hat er erkannt. Hier ist nicht mehr Laber, 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 nichts machen, wie bei uns, sondern jetzt oder der Weltmachtstatus der Amerikaner ist gone und der wird dann auch nicht mehr geholt. Mhm. Ja. Und ich glaube, das sehen wir jetzt gerade. Das ist ein massives Rennen.
Aber wo siehst du dann, gibt es irgendwo so aus deiner Sicht ein Event, wo du sagst, das und das wird in Amerika, wenn das passiert, dann haben wir ein Problem, weil schlussendlich investmenttechnisch alles in den USA spielt. Ja, also wenn du sagst, wie gesagt, 6-8 Monate, du weißt es auch nicht, niemand hat eine Glaskugel, ist schon klar, aber wo siehst du wirklich dieses große Potenzial, dieses Pulverfass aus deiner Sicht? Gibt es das überhaupt?
Also ganz simpel gesagt, unser Wirtschaftssystem ist ja darauf aufgebaut, es wird immer vom ewigen Wachstum gesprochen, es gibt aber kein ewigen Wachstum, nicht in der Wirtschaft. Und deswegen reden wir von Boom-and-Bust-Cycles. Ja, also Märkte sind zyklisch, es gibt einen Boom, der explodiert, die Blase platzt und im Anschluss gibt es dann einen, also das ist die Bust-Phase, es korrigiert sich wieder unten und dann gibt es im Anschluss wieder einen neuen Boom. So, und wir sind an sich am Ende einer langen, langen Boomphase, eines langen Bärenmarktes. Und da gibt es so viele Punkte. Wir sehen jetzt, die Federal Reserve geht zögerlich mit Zinssenkungen um. Sie dürfte es nach Meinung der US-Politik eigentlich nicht, denn die Refinanzierung der US-Schulden steht zu einem gewissen Teil dieses Jahr noch an. Deswegen möchten sie ja eine starke Senkung der Leitzinsen. Der Jerome Powell, der ja nicht als bester Freund von Trump gilt, wehrt sich da noch dagegen. Er hat auch seine Gründe, weil das würde wieder zu einer massiven Zunahme der Inflation führen. Die Amerikaner sind also in einer Zwickmühle. Auf der einen Seite müssen sie ihre Schulden refinanzieren, um nicht noch geisteskranker verschuldet zu sein. Und zwar wollen sie sie günstig refinanzieren, ergo mit niedrigen Zinsen. Die Zinsen sind noch viel zu hoch. Wenn sie die Zinsen aber zu schnell, zu stark senken, das könnte die Märkte alleine schon zum Kollabieren bringen. Und es wird die Inflation weiter massiv anheizen. Du siehst halt einfach, wenn du dich in den USA, mein Bruder lebt ja in Texas, die Inflation dort, das ist jenseits von Gut und Böse. Also da ist, wo du hier jetzt noch, ich sag mal, keine Ahnung, für ein Bier 8 Stutz zahlst, da ist in USA $20. Ja? Das ist einfach alles so teuer geworden. Der Kaufkraftverlust, der Dollar ist immer weniger wert. Und deswegen, ich sehe so viele Situationen, ich kann dir wirklich nicht sagen, das in die Glaskugel geschaut, wann das passiert. Das kann noch dieses Jahr sein, dass es knallt. Ich sehe es nur charttechnisch, wir sehen es fundamental. Es wird irgendwann in den nächsten 12 Monaten massive Volatilität, Schwankungsbreite geben am Markt, Verwerfungen. Und da werden sich die Karten neu mischen.
Aber du hast es gesagt, überall gibt es auch wieder Chancen. Es ist ja nicht immer so, dass alles schlecht ist, wenn man darauf vorbereitet ist, oder?
Klar.
Jetzt bist du auch sehr, sehr ein starker Verfechter von den Kryptowährungen, von Bitcoin, Ethereum etc. Ja. Ist ja auch. Oder Analysehaus ist ja sehr, sehr präsent auch in diesem Thema. Was würdest du sagen, warum ist jetzt Bitcoin, Ethereum zum Beispiel in den nächsten Jahren 2030, 35, nimm eine Zeitspanne, nicht mehr aus dem Portfolio wegzudenken? Was ist so deine These?
Schau mal, ich schaue nicht ins Jahr 2035, schaue ich nicht, weil die Welt ist so aus den Fugen geraten. Ich weiß nicht mehr, ob ich 2035 noch lebe. Weißt du das? Nee, also ich meine, klar, das kannst du jetzt sagen, das weiß ich nächstes Jahr auch nicht. Aber ich meine einfach nur, guck mal in den 70er Jahren oder so. 80er Jahre, das Leben ist gut, die Wirtschaft in Deutschland, Wirtschaftswunder. Da hast du gesagt, ja, wie wird es wohl in 20 Jahren sein? Aber da hatten wir nicht so solche Situationen jetzt, wo wir kurz vor einem großen nächsten Krieg stehen, wo alle nur noch Säbel rasseln. Der Russe, wir müssen gegen den Russe kämpfen. Neue Wehrpflicht muss eingeführt werden und so weiter. Und gleichzeitig, es ist, man spricht im Englischen von einem Bottleneck-Szenario. Also quasi, stell dir das so vor, die große Cola-Flasche, die es im Nettomarkt gibt, die meistens von Arbeitslosen getrunken wird, die hat so einen kleinen Hals. Und der Druck kommt von hinten durch. Ja, es geht aber nur da geht es nur durch. Und diese Situation ist wirklich eine, die ich damit vergleiche. Wir haben so viele Unwägbarkeiten, die nicht einzuschätzen sind, dass ich dir nicht sagen kann, was 2035 ist. Aber ich glaube, dass deflationäre Güter, da zähle ich primär mal Bitcoin dazu, grundsätzlich stärker gefragt sind in Zeiten, in denen die Geldmengenausweitung, also QE, Quantitative Easing, Auflockerung, das sehen wir jetzt ja. Die USA haben jetzt Quantitative Tightening, also Geldmengenreduzierung gestoppt und fangen jetzt wieder an mit der Geldmengenausweitung, dass diese immer davon profitieren, wenn die Geldmenge M2 steigt, steigt langfristig gesehen auch der Bitcoin-Preis. Es gibt aber auch da Gefahren. Schauen wir uns doch mal bitte Michael Saylor und MicroStrategy an. Ich meine, die sind jetzt wie weit von ihrem All-Time-High entfernt? Die kacken gerade komplett ab.
Bin ich bei dir.
Ich sehe das durchaus als Problem. Ja. Ich meine, der Saylor, der kauft wahrscheinlich jetzt auch noch weiter, weil er sowieso erkennt ja nur diesen, er ist selber der Promoter des Marktes. Er will quasi zeigen, ich bin so selbstbewusst, es wird, ich kaufe auch bei 1 Million Dollar pro Bitcoin, bla bla bla. Ja, solange es noch etwas über seinem Break-Even ist, der liegt aktuell gerade irgendwo 73.000, 75.000. Wenn wir da drunter fallen, was jederzeit passieren kann, also wir könnten eine Korrektur auf 60.000 sehen, das ist charttechnisch auch völlig drin, dann hat der Mann ein Problem. Wenn der Mann ein Problem hat und anfängt, seine gigantischen Bestände abzuverkaufen, dann haben wir ein Vertrauensproblem, dann werden wir Panik kriegen, also das Sentiment shiftet dann. Auch das ist langfristig eine Chance, gar keine Frage, aber ich sag dir, das ist eine unangenehme Zeit, ja. Das ist so, wie wenn du Durchfall hast und die Toilette vor dir ist abgeschlossen, ne? Und jeder muss. Und das ist, deswegen, ich sag dir, es ist spannend. Die Chinesen sagen ja, mögest du in interessanten Zeiten leben. Ich glaube, das können wir uns definitiv so sagen. Wir leben in extrem interessanten Zeiten. Aber es ist schon auch heftig.
Wir sitzen ja jetzt, glaube ich, schon zum dritten Mal zusammen. Du hast mir auch mal die Story erzählt, dass du, aber hast auch schon in anderen Videos erzählt, dass du mal alles fast verloren hättest. Mhm. Oder unternehmerisch und so weiter. War ziemlich gut unterwegs, glaube ich, mit Gold Investments. Ja. Und dann ging das Investment nicht auf und ich habe praktisch alles verloren.
2011.
Ich glaube, das war auch mehr oder weniger dann der
kurz
Turning
vor,
Point
bevor für wir die HKZM. Also da hatten wir die HKZM noch nicht gegründet. Ja. Wir haben getradet, also Spot und Future, Gold und Silber. Und das lief gut, solange der Bullenmarkt eben noch lief. Der war dann schon 2010, 2011 dann in der Endphase. Und da haben wir viel Geld verdient, waren aber wir waren immer noch in der Anfangsphase unserer Investmentkarriere, sage ich jetzt mal. Ja. Und dann hat es uns komplett weggehauen. Das heißt, wir haben, ich würde sagen, 98% unserer die Jahre davor angesammelten Gewinne haben wir wieder verloren, in so einem Zeitraum von ungefähr einem Dreivierteljahr. War sehr bedrohlich damals, sehr unangenehm, langfristig gesehen aber auch ein Segen gewesen, weil das hat uns alle, also einmal die Art, wie die HKZM aufgebaut ist, wie Kapital wir zur Seite legen, wir sind immer doppelt abgesichert. Ja? Wir sagen nicht quasi, wie es viele Jungunternehmer machen, keine Ahnung, die haben die ersten 10.000 verdient und dann sind sie sofort beim Porsche-Händler und bestellen sich das erste Auto, ja, und können es eigentlich gar nicht zahlen. Sondern, ich sag mal, simpel anhand eines Beispiels, ich habe noch lange Smart gefahren. Damals hatte ich so einen alten, gebrauchten, schwarzen Smart, lange, wo ich schon hätte es ganz anders machen können, weil es mir immer im Kopf drin geblieben ist. Ich will nie wieder in diese Situation kommen, in der ich war, wo ich komplett Verlustängste hatte, wo ich dachte, wir gehen pleite, ich werde arbeitslos und muss arbeiten, also quasi, ich werde so einen Arbeitslosengeldempfänger, da macht man sich ja die schlimmsten Gedanken. Und wir haben uns damals da rausgekämpft und das hat uns jetzt auch, also jede schlechte Situation, jede Hürde, über die du springst, die du durchschreitest, ist nachher eigentlich der stärkste Gewinn für deine weitere Entwicklung als Mensch. Insofern war das für uns eine tolle Situation am Ende des Tages. Währenddessen hat es sich furchtbar angefühlt, aber langfristig hat es uns einen großen Erfahrungsschatz gegeben.
Was kannst du denn aus dieser Erfahrung, ich meine, ist ja ein bisschen ähnlich, Märkte sind massiv gestiegen, ihr habt massiv Geld verdient.
Ja.
Ähnliche Situation wie jetzt. Märkte drehen quasi durch, alles ist im All-Time-High, Leute haben viel Geld verdient. Was kannst du aus deiner Erfahrung jetzt auch Personen mitgeben, die vielleicht sagen, okay, ich bin investiert oder ich will jetzt diese Chance nutzen, die kommt? Was kannst du aus deiner Erfahrung den Leuten mitgeben? Wie geht man an dieses Thema heran? Du hast jetzt du kennst beide Seiten.
Ja, also guck mal, grundsätzlich, ich meine, wenn du in der Lage sein möchtest, überbewertete Assets zu deutlich günstigeren Preisen zu kaufen, brauchst du Liquidität, also du brauchst Geld. Wenn du voll investiert bist, weil du darauf spekulierst, es wird immer weiter hochgehen, ich will noch das letzte bisschen mitnehmen, dann kann es sein, dass du den Absprung verpasst und dann nicht die Liquidität hast, sondern man sagt, dass im Geldgefängnis sitzt, also du hast quasi, deine Werte sind dann tief im Minus, du willst sie nicht verkaufen oder du verkaufst sie tief im Minus und dann ist das nahe dem Sentiment Turning Point, also wenn die Marktstimmung am schlechtesten ist, bedeutet es, dass die Leute am meisten das Verkaufsverhältnis zum Kaufverhältnis am stärksten negativ geprägt ist und das bildet dann oftmals eben das Sentiment, die Marktstimmung für ansteigende Kurse wieder, deswegen die Masse verkauft meistens am Tief und kauft wiederum am Hoch. Ich denke, dass Es bezieht sich nicht auf den Kryptomarkt, sondern das haben wir jetzt auch bei Gold und Silber gesehen. Ich habe ein guter Freund von mir, ist ein großer Goldhändler in Deutschland, der hatte jetzt im Oktober, lief das sehr gut bei ihm, das Geschäft, und da habe ich mir schon gedacht, das kann eigentlich so ein Turning Point gewesen sein, weil da haben wir bisher auch die Allzeithochs gesehen. Und deswegen, ich kann da nur den Leuten mitgeben, macht's lieber wie Warren Buffett. Warren Buffett sitzt jetzt schon seit weit über einem Jahr auf immer stärker anwachsenden Cash-Reserven. Das heißt also, auch der alte Hase aus Omaha, die Legende, hat nicht gewusst, wann der Markt austoppt und weiß es auch nicht. Und er, jetzt kannst du ja sagen, der war viel zu früh dran. Ja, aber der hat jetzt riesige Cash-Reserven und der wartet einfach ab. Der ist ja auch nicht aus dem Markt raus, sondern der ist immer noch massiv investiert, aber hat halt einen gewissen Teil, hat er rausgenommen. Und das ist etwas, was ich den Leuten mitgeben kann. Manchmal ist es auch einfach besser, nicht mehr so stark investiert zu sein, dafür aber gut schlafen zu können, Cash auf der Seite zu haben für schwere Zeiten. Und ich denke, die werden wir definitiv noch bekommen. Wir stecken schon in schweren Zeiten. Wie gesagt, außer ein paar Werten ist es eigentlich nicht mehr überall Sonnenschein. Ja? Und das ist es, was ich definitiv mitgeben kann. Macht euch bereit, bereitet euch vor, auch psychisch, dass es dann nicht wieder so eine, weil das reißt einen immer mit, wenn wir wirklich mal, when it rains, it pours, sagt man im Englischen, ja. Das heißt also, wenn es regnet, dann schüttet es. Und das fühlt sich natürlich, wenn wir so einen Crash kriegen, sagen wir mal, der wird 25-30% ausfallen, dann wird sich das am Finanzmarkt anfühlen wie der nächste Weltuntergang. So wie sich jeder große Crash bisher als Weltuntergang angekündigt hat. Ja. Am Ende sind wir trotzdem wieder da. Und dann muss man auch die psychische Stärke haben, to pull the trigger, ja, also reinzugehen. Und das ist halt, wenn du dann schon super investiert bist, fuck, ich traue mich nicht mehr, mein letztes Geld, so, dann schaffe dir jetzt die Situation, jetzt. Bereite dich darauf vor, dass du dann bereit dafür bist, wenn es kommt. Und eins ist ganz sicher, das wird kommen.
Voll, bin voll bei dir. Also ich sehe das auch, ich sage es bei unseren Kunden auch, ey, ich meine, jetzt ist die beste Zeit eigentlich. Wenn du weißt, wir sind an einem Ende eines Marktes, du weißt, der Markt ist volatil, der wird drehen. Und wenn du da ready bist, kannst du nicht sagen, ja, ich mache dann in 6 Monaten, bereite ich mich mal darauf vor. Wie du auch sagst, da bin ich voll bei dir, dass man jetzt eigentlich auch ja, sich Gedanken macht zur Zukunft, wie es hier weitergeht. Wie gehst du auch damit um? Ich meine, ihr exponiert euch extrem auch mit euren Analysen. Mhm. Und die Leute haben ja oftmals auch die Schwierigkeit, das zu interpretieren, weil ihr habt Wahrscheinlichkeiten, Kurs ist immer so, Kurs geht rauf oder runter, es gibt immer 2 Szenarien. Das verstehen ja viele nicht, oder? Und wie gehst du mittlerweile so auch damit um, wenn diese Kritik hier kommt?
Also Kritik ist ganz normal. Kritik ist teilweise auch berechtigt. Ja? Ich meine, Kritik ist oftmals, wird einfach nur per se abgelehnt. Der hat irgendwas Negatives gesagt. Ich höre mir Kritik, wenn sie berechtigt ist und wenn sie sachlich fundiert ist, höre ich mir das gerne an, weil wir können uns auch immer verbessern. Aber es liegt halt in der Natur der Dinge, wenn du Prognosen triffst, dann kannst du nur 2 Richtungen haben am Ende. Du liegst richtig oder du liegst falsch. So, wir treffen Prognosen für über 200 Assetklassen jeden Tag. Dass wir da immer wieder auch falsch liegen, liegt in der Natur der Sache. Und singulär betrachtet, für jemanden, der in dieser Assetklasse drin ist, wo wir jetzt gerade falsch liegen, der sagt, so eine Scheiße! Ich habe hier mein ganzes Geld reingesetzt. Das ist ja auch so eine Geschichte. Risikoaufteilung ist halt nicht jedermanns Sache. Und je brenzliger die Zeit ist, desto unstrukturierter gehen Anleger oft vor, weil dann ist es dieses, ich muss jetzt alles auf eine Karte setzen. Wenn das gut geht, dann wunderbar. Und wenn nicht, dann bin ich am Arsch. Das machen leider gerade in schwierigen Zeiten machen das die Leute, weil sie das irgendwie als einzigen Ausweg sehen.
Ich finde es aber auch viel heftiger. Verfolgst du dieses Polymarket-Thema? Verfolgst du das?
Du wirst mir jetzt gleich sagen, um welchen Trade es geht.
Nee, das meine ich nicht. Einfach generell das Phänomen. Mein Polymarket, keine Ahnung, ich habe das nur so auf Twitter so reingespült gekriegt. Und da habe ich letztens eine extrem spannende Theorie gehört von jemandem, ich weiß nicht mehr, wer das war, und hat er gesagt, die Leute heutzutage, die feiern eigentlich Polymarket, auch gerade die Jüngeren, die investieren. Warum? Weil du kannst jeden Tag auf irgendeinen Scheiß wetten.
Genau.
Egal was es ist, wann ist der Government Shutdown zu Ende in den USA. Wenn die Wette vorbei ist, kannst du wetten, hier wird Mamdani XYZ in New York machen oder egal was, du kannst jeden Tag über alles in der Welt kannst du wetten. Und die Leute verstehen gar nicht mehr, was ein langfristiger Vermögensaufbau ist, sondern man geht hin, wie du sagst, all in, schwarz-weiß, ich muss heute to the moon, zack, alles hier rein. Und dieses Phänomen von Polymarket ist schon ziemlich, ziemlich heftig.
Ja.
Und diese Gamble-Mentalität, die ist irgendwie zurück. Meine Theorie ist natürlich...
Das Casino am Finanzmarkt, also Finanzmarkt kannst du ja so schon beschreiben, manche Leute als Casino, das würde ich nicht so sehen. Denn
definitiv
beim
nicht,
Casino hat immer die Bank den Vorteil und am Finanzmarkt ist es even playing field. Ja. Jetzt kannst du sagen, okay, ein Algo-Trading-Hedgefonds ist schneller als du, richtig, aber... Und das ist ja auch für die Leute, welche sagen, das ist nur Glücksspiel. Ihr habt einfach keine Ahnung, weil hört in den Warren Buffett an. Der sagt ja auf langfristig, wenn du langfristig ausgelegt bist, dann glättet sich das Chancenverhältnis, das vielleicht gegen dich steht. Weil langfristig gesehen setzt sich ein gutes Unternehmen durch. Auch wenn der Hedgefonds jetzt gerade, keine Ahnung, da kommt Citadel her und baut massive Short-Positionen auf. Das kann kurzfristig für große Volatilität sorgen. Es kann kurzfristig gegen dich laufen. Aber langfristig wird sich ein gutes Unternehmen durchsetzen. Ergo, der Kurs steigt. So, wenn du das aushalten kannst, dann kannst du dich auch so positionieren, um langfristig von dem zu profitieren, was wir in der Geschichte der Börse immer gesehen haben. Kurse gehen nach oben. Mal ganz simpel. Erste Regel der Börse. Kurse gehen nach oben. Wenn du die Indizes anschaust, S&P 500 and so on. Witzige Geschichte von Polymarket. Da ist aktuell eine Wette am Laufen, die ich durchaus interessant finde. Und zwar kann man darauf wetten, was vor der Einführung des Spiels GTA 6, glaube ich, was da kommt. Und du kannst wetten, dass die Ankunft Jesus Christis vor der Einführung von GTA 6 kommt. Da kannst du Geld darauf setzen. Ja? Also der Messias kommt zurück und du kannst faktisch Geld darauf einsetzen. Und es gibt Leute, die wetten quasi. Und das ist ja eigentlich so eine Meme-Wette gewesen, weil man gesagt hat, das Spiel sollte schon lange kommen, wurde immer wieder postponed. Mhm. Aber es gibt Leute, die wetten darauf. Und ich kann da den Urhebern von Polymarket nur gratulieren. Die werden sich wahrscheinlich gerade auf einer sehr großen Yacht mit Champagner zuprosten.
Definitiv.
Weil das ist eine Geldmaschine. Ja.
Wie bist du prozentual aufgestellt in deinem Portfolio? Also Kryptowährungen, Aktien, Rohstoff oder Gold und so weiter. Wie bist du so prozentual aufgestellt?
Also durch den starken Anstieg des Bitcoins, den ich in diesem Zyklus sehr gut mitnehmen konnte, bin ich jetzt aktuell gerade stärker in Krypto, aber da ganz stark Bitcoin und Ethereum-lastig aufgestellt als in Aktien. Das war vorher nicht so. Das ist halt einfach dem geschuldet, dass der Anteil meiner Kryptobestände sehr stark im Wert gewachsen ist. Ich würde sagen, also Nummer 1 Position im Kryptomarkt ist Bitcoin, Nummer 2 knapp dahinter ist Ethereum, Nummer 3 die Hälfte nochmal ungefähr, was Ethereum ist Solana. Dann halte ich noch ein paar kleinere Projekte. Die hat es aber auch böse jetzt teilweise weggehauen. Wir warten ja nach wie vor auf die Altcoin-Season. Who knows, ob sie kommen wird. Dann bin ich in Aktien stark investiert. Dort ist meine größte Position gewesen, war Palantir. Das ist der beste Aktientrade, den ich je in meinem Leben gemacht habe. Da habe ich eine der Positionen habe ich mit über 1600% verkauft. Da habe ich mich aber komplett davon getrennt jetzt. Ich habe alles verkauft. Ein paar Wochen vorher, bevor jetzt von Michael Burry, der Short Investor, der muss ja, wenn du, der hat den Fonds Cyan Asset Management, die müssen immer ein 13F-Filing machen. Also jedes Quartal müssen die im Nachgang zeigen, übrigens, da bin ich positioniert, dass es einfach offiziell ist. Und man sieht es dann immer ein paar Wochen danach und man sieht jetzt, er ist ganz stark short eingestellt auf Palantir. Ich shorte Palantir aktuell nicht, aber ich bin rausgegangen. Alles gut, war eine schöne Reise. Und ich bin in anderen Sektoren recht stark. Ich bin, was ein dänisches Unternehmen, Pharma, Novo Nordisk, meiner Meinung nach stark unterbewertet. Ich bin bei United Health sehr stark investiert. United Health ist der größte Health Provider der Vereinigten Staaten. Der ist von den Umsatzzahlen, von der Projection der nächsten Jahre sehr stark. Der ist aber um über 80% gefallen. Auch für mich so ein Value-Buy, wo ich sage, alles klar, der kann sich nochmal verdoppeln. Und dann halte ich die ganzen Tech-Werte, die du vorher auch erwähnt hast, Mac7 bin ich, meine ich, überall investiert. Ich halte darüber hinaus noch Qualcomm, AMD, also auch im Halbleiter-Chip-Geschäft. Aber abgesichert mit Stops und ich bin bereit, ein bis auf die unterbewerteten, eine PayPal ist für mich auch noch unterbewertet, bin ich auch stark investiert, bis auf die unterbewerteten Titel, die ich jetzt bewusst die letzten Monate gekauft habe, bin ich bereit, mein gesamtes Depot aufzulösen und zu liquidieren. Sollte ich eines Morgens bei meinem Morgenurin merken, hier läuft irgendwas falsch, ich spür's, ja, so blöd sich das jetzt auch anhört, aber weil ich sage ganz klar, Liquidität über alles, denn des einen Leid, des anderen Freud, ganz klar, sollten wir nochmal so einen richtigen Washout bekommen in 2026, dann möchte ich den nutzen.
Ja, sehr cool. Gesa ist eine Kundin von uns, die hat mich gefragt, ich muss unbedingt die Frage stellen. beim Investieren, schaust du auch andere Analysten an oder verlässt du dich?
Ja, natürlich. Klar.
Wo, ich meine, ihr seid ja extrem, euer Steckenpferd ist die Elliott Wave Analysen. Ja. Ich meine, ihr habt 60, 65 Mitarbeiter davon, 20 Analysten,
nö, 15. Nicht mal, wir haben die IT-Abteilung ist größer bei uns, die KI-Abteilung wächst ganz stark.
Okay.
Wir haben 8 Analysten aktuell gerade.
Dann hörst du logischerweise die Analysen, du machst deine Analysen.
Weißt du, es ist ja bei den Handelsentscheidungen, da habe ich ein paar Analysten aus unserem Analyseteam, die gebe ich denen nochmal, die schauen sich die an und da frage ich, okay, Timing-Frage, ist es jetzt gerade ein guter Zeitpunkt, da reinzugehen oder Rebalancing. Aber es gibt, wie sagt man, auch andere Mütter haben schöne Töchter. So nach dem Motto ist es bei Analysten ja genauso. Ja. Das heißt also, es gibt andere geschätzte Kollegen, die gut sind, auch im Elliott Wave-Bereich, die ich mir gerne anhöre, um mir einfach eine andere Meinung anzuschauen. Auch wir sind ja technische Analysten, auch wenn ich eine fundamentale Bewertung haben möchte, wie steht es fundamental, was die Datenlage angeht, um ein Unternehmen, dann da gibt es gewisse Personen, die höre ich mir da ganz genau an, um mir dann ein besseres Bild zu machen, bevor ich eine Investitionsentscheidung treffe.
Aber zusammengefasst, deine größte Position sind Kryptowährungen und da ist es Bitcoin im Portfolio drin, weil halt stark gewachsen ist. Das heißt, du siehst auch ganz klar den Mehrwert per se über die nächsten Jahre von diesem Markt.
Ja, definitiv.
Wenn ich dich verstehe.
Da verstehst du mich richtig, aber das wird weiter ein volatiles Asset bleiben.
Ganz klar.
Die Grenzvolatilität wird nachlassen. Das ist wie bei allem, wenn je mehr Adoption reinkommt, je mehr Volumen, also Liquidität in ein Asset reinfließt, desto stärker glätten sich nachher die Wellenbewegungen ab. Nehmen wir Apple am Anfang seiner Karriere, da hatten wir 70-80% Korrekturen bei Apple. Die sehen wir heute bisher jetzt nicht so, ja, weil es ist ein Riesenkonzern geworden, dann hast du vielleicht noch 40-50% Korrektur. Die sehe ich auch beim Bitcoin immer. Ja. Aber mit der Zunahme, mit der Adaption, der ETF-Inflows, ich meine, Unterschied bei Bitcoin, der zu einer noch stärkeren Korrektur führen könnte, ist nach wie vor MicroStrategy. Das sehe ich. Ja. Angenommen, die müssten wirklich Notverkäufe machen, dann könnte es sein, wir kriegen nochmal eine 80% Korrektur. Ja. Aber so würde ich sagen, insgesamt gehört es einfach dazu, Bitcoin sollte an sich in jedem Portfolio drin sein, weil es halt auch irgendwie gedruckte Freiheit ist für mich. Ja. Das ist ein bisschen wie Cash auf eine andere Art und Weise. Es ist ja digitales Geld, andere sagen digitales Gold. Ich sehe das nicht so. Gold ist Gold. Behalt dein Gold. Das ist eine gute Idee in Zeiten erhöhter Inflation. Bitcoin genauso. Bitcoin ist halt, du kannst es überall hin transportieren in dem Sinne. Ja, es ist ja auf der Blockchain, du musst es nicht wie deine Goldmünzen mit dir rumtragen. Du bist super mobil damit. Und ich werde auch, wenn ich das für richtig halte, aber Position trimmen wieder, um auch wieder Position nachzukaufen. Wir sehen, wenn wir mal einen Top gesehen haben, das verorten wir aktuell so im Bereich 130.000. Also wir gehen davon aus, dass es eigentlich noch ein letztes Hoch geben müsste, kann aber theoretisch am 16. Oktober auch das bisherige All-Time-High gewesen sein. Und dann sehen wir eigentlich so einen 60.000er-Bereich anlaufen. Dann wären wir genau bei einer 50%-Korrektur. Das sollte eine gute Kaufchance sein.
Ja, definitiv.